drin. Halleluja. Merkt ihr, wie gut es ist, wenn man manchmal inspiriert vom Heiligen Geist Dinge bindet, die gegen uns sind. Wir leben in einer Welt, die gesteuert wird aus einer unsichtbaren Welt. Wir leben in einer, auf einem Planeten, der sichtbar ist, der aus Fleisch und Blut und Erde und Luft und Wasser und Feuer und etc. besteht. Und es gibt außerhalb jemand, der versucht, an der Fernbedienung zu sitzen. Und er versucht, dich zu steuern. Und der es gut mit dir meint, seine Fernbedienung in dich hineingelegt. Nämlich den Heiligen Geist, der dich in aller Wahrheit führt und leitet. Amen. Manchmal spüre ich solche Dinge vom Heiligen Geist, dass uns zeigt, dass da Kräfte sind, dass da Mächte sind, die uns ziehen. Ich habe mal gespürt, dass du dich so fühlst, als würde jemand an dir zerren, an deinen Emotionen, an deinen Gefühlen. Wichtig ist, dass du weißt, dass du frei bist. Wenn wir so ein Gebet machen als Gemeinde, weiß ich, dass nichts kraftvoller ist, aus Erfahrung wie das Gemeindegebet hier. Ja, es ist total powerful und es ist wichtig, dass du das weißt. Ja. Du kannst mal einen kleinen Test machen, du kannst mal einen Zeigefinger nehmen und drückst ihn mal so 2 Minuten auf deine Hand, so fest wie du kannst. Und dann lässt du los und du merkst, du spürst immer noch den Druck, obwohl der Finger weg ist. Manchmal ist es so im Geist, der Teufel hat dich gebunden, du spürst den Druck, der Heilige Geist löst dich und du denkst, du bist noch nicht los, weil du das noch spürst, obwohl du schon los bist. Da darfst du dich nicht reinlegen lassen. Du musst daran festhalten und sagen, ich bin frei. Amen. Ich bin erlöst, ich bin gekauft und Gott ist für dich. Halleluja. Halleluja. Okay, gib mal einen Kolosserbrief. Kolosserbrief ist so mit Römerbrief, so ziemlich meine 2 Lieblingsbriefe, wobei da gibt es noch ein paar mehr. Aber ich finde den Kolosser kolossal, weil einfach so viel Gutes drinsteht für mich, genauso wie im Römerbrief. Halleluja. Wir gehen mal rein in Kolosser 1, ab Vers 13. Wieder hammergeile Worte, hammergeile Zusagen, super Wort Gottes. Er hat uns errettet. Er hat dich errettet von der Macht der Finsternis. Amen. Das kannst du nicht oft genug hören, nicht oft genug lesen, dir nicht oft genug bewusst machen, dass Gott dich errettet hat von der Macht der Finsternis. Ja, warum beten wir dann manchmal so Zeug, weil der Teufel immer noch umhergeht, wie ein brüllender Löwe. Er ist keiner, er tut aber so. Ja? Er hat eine super Werbeabteilung, aber das Produkt, was er verkauft, ist eine Schachtel ohne Inhalt. Ja? Aber wir wissen, wir sind errettet von der Macht der Finsternis. Und nicht nur das, er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Amen. Deswegen sind wir nicht von dieser Welt. Wir sind von einem anderen Reich. Das bedeutet, wenn ich von einem anderen Reich bin, herrschen für mich andere Maßstäbe. Amen. Du musst dir vorstellen, du bist ein Botschafter. Ja? Wenn Amerika eine Botschaft in Deutschland hat, dann ist das Gelände dieser Botschaft ist offizielles Hoheitsgebiet von wem? Von der USA. Dort herrschen amerikanische Gesetze. Dort herrscht amerikanisches Recht, da ist amerikanisches Wachpersonal, das sind amerikanische Waffen, ja, es ist amerikanisches Hoheitsgebiet. Und wenn du als Botschafter rausgehst, dann bist du nicht dann Deutscher, sondern du bist immer noch Amerikaner. Du bist immer noch Repräsentant von dem Land, das dich beauftragt hat. Ist das richtig oder richtig dummes Zeugs? So, und so ist es mit dir. Du bist ein Botschafter in Christi Stadt, du bist ein Himmelsbürger, der den Himmel repräsentieren soll in einem anderen Land. Die Botschaft ist unsere Gemeinde hier. Wenn wir hier sonntags sind, unter der Woche sind hier ganz viele Leute, das nicht immer so toll ist, aber wenn wir hier sind, ist hier was? Reich Gottes. Wenn wir hier sonntagmorgens sind, dann sind wir hier die Herrscher. Versteht ihr? Die Engel Gottes stehen hier drumherum. Der Heilige Geist ist da. Wir feiern hier Gott, wie wenn es unser eigenes wäre. Und wenn du hier rausgehst, dann bist du immer noch Himmelsbürger, immer noch Repräsentant von einem Reich, von dem du kommst, nämlich vom Himmel. Amerika hätte ein Problem, wenn sie einen Botschafter einstellt, der von diesen Dingen nicht überzeugt ist. Amerika hätte ein Problem, wenn sie einen Botschafter einstellt, der so wischiwaschi ist, so, ja, ich weiß nicht, ja, guten Tag. Da würde jeder sagen, das ist eine Schande für Amerika. Das ist peinlich, wie der sich verhält. Der strahlt nicht einen starken Amerikaner aus. Das ist nur ein Beispiel. Können auch Polen sagen oder Brasilien oder sonst was. Völlig wurscht. Ha? Sondern du musst wissen, wenn du ausstrahlst. Du musst wissen, von wo du kommst. Du musst wissen, was dein Backup ist. Wo kommt denn dein Lohn her? Aus Amerika. Wo kommt alles andere her? Wo bestellst du das, wenn du was brauchst? In Amerika. Wo kommt deine Versorgung her? Aus dem Himmel. Wo bestellst du was, wenn du was brauchst? Doch nicht bei den Menschen oder bei deinen Nachbarn. Oh, mir geht mir wieder so schlecht, stell dir vor. Und dann sagt dein Nachbar, jo, das kann ich auch. Hilft dir nichts. Du musst an der richtigen Adresse bestellen, wissen, wo du herkommst, wissen, wo du hingehörst. Und dann, glaube ich, werden Christen attraktiv für die Menschen draußen. Wenn sie nicht die Welt ausstrahlen, sondern ein anderes Königreich. Versteht ihr das? Wenn du royal, was Royales ausstrahlst, ein Königreich, ja, und das ist sogar noch besser wie die USA, ein Königreich, du repräsentierst ein König, dann musst du dich auch königlich benehmen. Man rülpst nicht, man furzt nicht in der Gegenwart des Königs. Ja, und rülpsen und furzen, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, die man nicht sofort hört und sieht. Oder wie auch immer. Versteht ihr, was ich sagen will heute Morgen? Menschen, die dich sehen, beurteilen das Königreich. So wie du dich benimmst, sagen sie, so. Versteht ihr? Als ich mit der Bundeswehr 3 Jahre nach Amerika bin, nicht nur, dass sie meine Vorfahren durchleuchtet haben, 100 Jahre zurück, ob da irgendein Kommunist war oder irgendein Verbrecher, ja, musste ich alles angeben, ich wusste gar nicht, wie die alle heißen. Dann haben Barbara und ich eine Belehrung bekommen. Und dann mussten wir unterschreiben, dass wir diese Belehrung empfangen haben. Wir mussten unterschreiben, dass wir diese Belehrung verstanden haben. Und diese Belehrung war ganz simpel und einfach. Herr Bauer, wenn Sie in Amerika Auto fahren und Sie nehmen einem die Vorfahrt und zeigen ihm den Stinkfinger und brüllen dann auf German, American irgendwas daraus und er realisiert, es ist ein Deutscher, dann sagt er nicht die blöde Bundeswehr, sondern was sagt er? Scheiß Deutscher. Versteht ihr? Mehr als dass du jetzt Member bist in der Church at the River, mehr als das bist du Christ. So wie du dich verhältst oder daneben benimmst, sagen die Leute, ach, guck dir an, die Christen. Die sagen nicht, oh, Mitglied oder Schaf von der Church at the River. Das sagen die gar nicht, das interessiert die gar nicht. Stimmt das? Wisst ihr, und da, wo ich war, in der Kaserne waren 27 Nationen. 25.000 Soldaten aus 27 Nationen. Da war alles. Von Schweden oben bis ganz unten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwaitis, da lief alles rum. Die Engländer, die Franzosen, die Israelis, alle Uniformen sahst du da. Und manche haben sich richtig toll benommen. Die schlimmsten waren die Araber und die Kuwaitis. Denn die haben das Geld gehabt, unfassbar. Ich habe schon viel verdient, aber die in der Bank haben zu mir gesagt, Herr Bauer, die verdienen das 5-fache von Ihnen. Da habe ich gedacht, was? Und so haben sie sich auch benommen. Und keiner konnte die leiden, am allerwenigsten die Amerikaner. Und die Kuwaitis und die Saudis sind aufeinander los. Lustig, gell? Bis eines Abends einer dem anderen mit einer Machete den Arm abgehackt hat. Ja, direkt neben den Deutschen waren die. Da ging's ab ohne Ende. Und dann musste die MP da einen Zaun ziehen und da regelmäßig patrouillieren. Und die haben so einen schlechten Ruf gehabt. Tagsüber sahen wir die in der Einkaufsmall. Da war der Papa, dann seine Ninja-Frau und dann die Kinder, aber so 10 Meter Abstand. Und er lief rum mit den Markenklamotten und hat einen auf Schulter Checker gemacht. Abends, wenn Bärbel mit ihrer Freundin in der Disco war, waren dieselben Typen, die tagsüber mit ihren Frauen liefen, waren abends in der Disco und haben Bärbel angepackt. Aber wie blöde, weil sie blind war, stehen drauf. Versteht ihr? Wir hatten keinen guten Eindruck von denen, um es mal ganz höflich auszudrücken. Wirklich keinen guten. Das siehst du, du kannst ein Königreich repräsentieren auf eine positive und auf eine negative Art und Weise. Komm, wenn du immer negativ drauf bist, immer nur jammerst und dich beklagst, glaubst du, dass deine Nachbarn zu dir kommen, wenn sie Hilfe brauchen? Glaubst du, dass die irgendwas wissen wollen vom Evangelium, wenn du immer nur negativ drauf bist? Die sagen sich bestimmt, oh, ich habe schon genug Probleme. Oder du bist so ein Klugscheißer, der immer den Spruch auf Lager hat, wenn was passiert, ja, das ist die Strafe Gottes, deswegen deinen Sünden. Und all diese Sprüche, das brauchen die Leute nicht. Ich habe mich nicht bekehrt, weil einer gesagt hat, du bist der größte Drecksack, den es gibt. Ich habe mich bekehrt, weil einer zu mir gesagt hat, Gott liebt dich. Du doch bestimmt auch, oder? Also, wir sind rettet raus aus der Macht der Finsternis. Es muss dir ganz bewusst sein, dass du nicht mehr unter der Finsternis bist. Amen. Jesse Duplantis, dieser große Prediger, den ich liebe von ganzem Herzen, ist viermal abgestürzt mit dem Flugzeug, mit Linienmaschinen. Viermal. Einmal würde mir schon reichen. Da wäre ich schon bedient. Einmal. Ja. Und der viermal. Und alle haben geschrien im Flieger und er hat Zeitung weitergelesen bis zur letzten Minute. Und die haben alle gefragt, ja, wie kannst du Zeitung weiterlesen? Sagt er, weil ich Christ bin. Und ich habe ein paar Prophetien, Gott zu mir gesagt, das machst du noch, ich habe es nicht gemacht, also kann ich jetzt nicht sterben. Also wird mir nichts passieren. Glaub mir, da hast du die Aufmerksamkeit der Leute. Wenn die alle kreischen, schreien. Das ist ein Repräsentant eines Königreichs, der weiß, wer sein König ist. Gott hat ihn nicht viermal abstürzen lassen, weil Jesse cool ist, weil er das verträgt, oder weil er nein, ich glaube, das war zum Zeugnis. Und ich glaube sogar, dass vielleicht alle Menschen in diesem Flieger gestorben wären, wenn Jesse nicht mit drin gewesen wäre. Glaubt ihr das? Paulus erleidet Schiffbruch und er betet. Und er sagt, Gott, rette die Menschen. Und Gott sagt, ja, das Schiff wird untergehen, ja, aber keiner wird sterben. Weil Paulus gebetet hat. Weißt du, was du für eine Vollmacht hast? Ich habe Leute kennengelernt, die gehen in den Supermarkt, stehen vorm Joghurtregal und dann sagen sie, Heiliger Geist, Kirschjoghurt oder Erdbeerjoghurt, was möchtest du für mich? Das ist das andere Extrem. Ich glaube wirklich, dass Gott für uns einen guten Plan hat. Und ich glaube, dass nicht alle Dinge in unserem Leben uns zum Besten dienen. Glaubst du das? Dass Gott nicht zu allem Ja sagt, weil er weiß, das wirft uns kilometerweit zurück in unserem Zeitplan. Glaubst du das? Stell dir vor, du willst unbedingt einen Partner. Du bist Single, unbedingt einen Partner. Jetzt kommt der Traummann auf dem weißen Pferd oder die Traumfrau am Strand in Zeitlupe, wie sie sich entgegenlaufen. Kennt ihr das? Du betest und Gott sagt Nein. Und du sagst, ich habe aber Ja gehört. Dein Nein hört sich an wie Ja. Kann das sein? So, nach einem halben Jahr ist alles in die Binsen gegangen. Du bist tot, unglücklich, total verletzt, traurig, enttäuscht. Was haben wir verloren? Ein halbes Jahr, was nie wieder kommt. Zeit, die nie wieder kommt. Deswegen sagt Gott manchmal Nein. Warte auf das Richtige. Stimmt es? Zuhören. Was spricht der König des Königreiches? Was ist Auftrag für jetzt? Was ist jetzt an? Wisst ihr, auch für jede Prophetie gibt es ein Momentum. Wisst ihr das? Es gibt ein Timeframe im Englischen. Ein Zeitfenster. Glaubt mir. Stell dir, ich kenne eine Frau, die hat erzählt, wie Gott ihren Mann beschrieben hat. Haargenau. So sieht er aus, blonde Haare, groß, Sell, alles beschrieben und dann kam noch das Wort dazu vom Propheten und der ist Engländer. Dann hat die Frau diesen Mann tatsächlich kennengelernt. Sah genauso aus, Christ kam in die Gemeinde neu rein, alles gepasst. Dann müsst ihr euch vorstellen, dann verliebt er sich auch noch in sie. Dann hat ihn ein halbes Jahr gedatet und hat sich dann gegen ihn entschieden, weil er kein Engländer war. Wie blöd muss man eigentlich sein? Dann hat sie sich getrennt von ihm. Vierteljahr lang war der Tod unglücklich. Und sie hat hin und her geswitcht. Soll ich nicht? In den 3 Monaten lernt er eine andere Frau kennen und innerhalb 14 Tage haben die geheiratet. Und was ist jetzt? Nichts mehr. Jetzt rum. Das Zeitfenster ist vorbei. Versteht ihr, was ich sagen will? Kannst du nicht sagen, so spricht der Herr, du bist aber mein Mann, lass dich gefällig entscheiden. Geht nicht mehr. Versteht ihr, was ich sagen will? So gibt's ganz viele Dinge, wo Gott ein Timeframe gibt, auch wo wir manchmal gehorsam sein müssen und dann merken wir, irgendwie geht's weg. Ich merke das oft, wenn ich jemanden sehe, das muss nicht mal in der Gemeinde sein, ich kriege ein prophetisches Wort. Und dann ziehe ich mich. Ihr nicht, ihr seid sofort dort und sagt es, aber ich überlege, war das der, ist er, soll ich nicht, versteht ihr? Und dann brennt es in mir wie Feuer und ich merke, ich platz gleich, wenn ich jetzt nicht hingehe. Und dann manchmal, da bin ich halt so, dann mache ich es nicht. Und dann merke ich, wie so dieses Feuer weggeht, ganz langsam weggeht. Kennt ihr das? Und du merkst dann so, manchmal renne ich da noch hinterher und sage, Entschuldigung, ich habe da was, weil ich meine, ich schlafe heute Nacht, wenn ich es nicht weitergebe. Das sind so Momente, wo der Heilige Geist uns gibt, wo wir spüren, jetzt ist es dran. Jetzt muss es sein. Amen. So immens wichtig. So wichtig. Und ich denke so oft an dieses Beispiel, was ich euch immer wieder erzähle, wo dieser Prophet, wahre Geschichte, am Airport sitzt. Und ein Flieger, 300 Leute steigen da ein. Und der Heilige Geist sagt ihm, dieses Flugzeug wird in einer Stunde abstürzen. Alle werden sterben. Und du gehst jetzt zu diesem einen Mann hin und erzählst ihm das Evangelium. Und er geht hin, erzählt ihm das Evangelium, der bekehrt sich. Und er sitzt am Airport und eine Stunde später sieht er seine Nachrichten. Flugzeug abgestürzt. Weißt du, das sind Leute, denen kann der König absolut vertrauen. Und die sucht Gott. Und da müssen wir hin. Mit unserem Herz hinein. Versteht ihr? Nicht diskutieren. Herr, warum? Wieso? Weshalb? Siehst du die Babys da? Siehst du die Kinder, die Mütter? Die sterben alle. Das ist doch nicht gerecht. Warum soll ich zu dem? Da gefällt mir seine Nase nicht. Ich kann doch zu der. Versteht ihr? Kann Gott dich nicht gebrauchen? Und dann steigen in den Flieger, Türe zu und dann ist der Moment rum. Warum Gott es so macht, das wissen wir nicht. Und ich weiß ganz oft, in den allermeisten Fällen sagt Gott mir nie warum. Er sagt immer nur mach. Er sagt immer nur mach. Wo ich in Kempten gepredigt habe, da sehe ich einen jungen Mann, und dann gucke ich so, und dann sehe ich ein Haus im Rohbau. Da denke ich, oh, ich glaube, der will bauen. Dann kommt er auf mich zu und sagt zu mir, würden Sie auch noch für mich beten, so ganz demütig? Und wenn jemand so fragt, da kann man doch nicht Nein sagen, oder? Und es war ganz am Ende, ich war eigentlich schon müde und da waren schon dick in der Schlange und ich wollte eigentlich schon langsam los. Und habe gespürt, nein. Und er hat gesagt, natürlich, ich komme es jetzt nicht hin. Da habe ich für ihn gebetet. Und er sagt, ja, ich habe so ein paar Punkte. So sage ich, warte mal, sag ich, wollt ihr ein Haus bauen? Ja, das wollte ich gerade fragen. Sag ich, du, ich habe ein Haus im Rohbau gesehen, ich habe einen Eindruck, der Herr sagt dir, das ist von Gott, baut das Haus. Und er so, ja, wir kriegen unser drittes Kind und ich wusste nicht und soll ich und ja, wir haben eigentlich schon alles geklärt, die Finanzierung und so. War, da freue ich mich mit, oder? Das ist ein Wort vom Herrn und das ist gut. Weißt du, eine Prophetie kann dir immer nur bestätigen, was Gott schon in dich hineingelegt hat. Bau niemals dein Leben auf Prophetie. Nie, niemals. Das geht in die Hose. Ein Prophet kann dir nur bestätigen, was schon der Heilige Geist schon in dein Herz gelegt hat. Vielleicht kommen noch einige Details dazu. Aber wenn das nicht in deinem Herz ist, das wird eine Katastrophe. Amen. Ich wundere mich manchmal über Menschen, die mir erzählen, ich meine, das mag sein, dass das von Gott ist. Ich weiß es nicht. Ich kann damit nur schwer umgehen für mich als Mensch, wenn sie mir sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll die Frau heiraten. Das ist für mich ganz seltsam. Ich will nicht sagen, dass es nicht gibt, versteht mich bitte nicht falsch, aber für mich, die Vorstellung wäre für mich Horror. Jemanden wildfremden Menschen zu heiraten, den ich nicht liebe. In der Hoffnung, dass ich mich verliebe, nachdem ich geheiratet habe. Ich habe ja mit Bärbel eine ganze Weile angeschaut, diese Sendung Heirat am ersten Date oder wie das heißt, gell? Aber nicht, weil ich das toll finde, sondern weil, ja, wie kann man so bekloppt sein? Aber das ist echt interessant. Was dann da passiert, am Anfang ist alles rosarot, dann wird's langsam lila, dann wird's dunkelbunt und dunkelblau und dann ist es schwarz, ganz oft. Und ich denke mir sehr, wie soll das funktionieren? Wenn ich den letzten Schritt vor dem ersten mache, das ist ja furchtbar, oder? Gott ist ja auch nicht so. Halleluja. Er hat uns errettet. Weißt du, was errettet heißt? Rausgerettet. Ein für alle Mal, für immer. Nicht nur momentan, sondern für immer. Rausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Wie viel Macht hat der Teufel noch über dein Leben? Keine mehr. Warum hat er die nicht mehr? Weil wem gehörst du? Glaubst du, dass Jesus sein Eigentum anfassen lässt vom Teufel? Absolut nicht. Wisst ihr, die größte Macht, die den Teufel autorisiert auf der Erde, wisst ihr, wer das ist? Dein und mein Mund. Dein und mein Mund ist die absolute Machtmaschine für den Teufel. Habe viele Jahre gebraucht, Jahrzehnte, um das zu begreifen. In der Tiefe, bin immer noch nicht ganz durch. Beate, darf ich dich als Beispiel nehmen? Ist meine Schwester, die weiß, dass ich sie lieb habe. Stellt euch vor, ich habe einen Streit mit Beate. Über was ist völlig banal, ist völlig wurscht. Und ich gehe aus der Begegnung raus und sage, Beate ist eine blöde Kuh. Beate ging es bis vorhin gut. Auf einmal spürt Beate, ja, ich fühle mich gerade gar nicht mehr gut. Ich fühle mich wie eine blöde Kuh. Wird sie so nicht formulieren, aber so wird sie sich fühlen. Versteht ihr, was passiert? Du autorisierst mit deinen Worten den Teufel, deine Geschwister anzugreifen. Das sind die Strick und Bande, die wir vorhin gebrochen haben. Leute, wenn ihr das verstanden habt, könnt ihr nicht mehr negativ über andere reden. Und der Heilige Geist erlaubt dir überhaupt nicht, über jemanden negativ zu reden. Ich habe letztes Jahr mir die Mühe gemacht über all die Prophetien. Und ich habe über hunderte von Menschen prophezeit in meinem Leben. In Bayern mal, oder Österreich war das, in Salzburg, 4,5 Stunden am Stück über bestimmt 200 Leute. Lydia, du warst dabei. Ich war fix und fertig hinterher. Aber waren gigantische Offenbarungen dabei, die ich alle nicht wusste. Und nie, ich habe zurückgedacht und gedacht, ich muss dran denken, gab es ein einziges Mal, wo der Heilige Geist mir irgendwas Negatives gezeigt hat. Nicht ein einziges Mal. Hat der Heilige Geist jemals gesagt, die Kuh oder der Ochse oder irgend sowas in die Richtung? Nicht ein einziges Mal. Und wisst ihr, als Pastor sehe ich trotzdem Probleme. Du siehst vielleicht auch manchmal Dinge, die nicht passen oder die nicht stimmen. Und das ist nicht falsch, es ist normal, es ist legitim. Aber da kommen wir wieder zum Punkt 4, bitte. Nicht den Nackten entblößen und allen erzählen und einen Fluch auf sich ziehen, sondern den Nackten bedecken und Fürbitte tun. Das hat sich nie geändert, das Prinzip. Wird sich auch nie ändern, versteht ihr? Was da einfach ans Licht kommt, ist dein Herz. Es gibt Menschen, die haben Spaß daran, andere zu entblößen. Hast du das Neueste schon gehört? Stell dir vor! Steht sogar in der Bibel, Altweiberfabeln. Altweibergetratsche, folge nicht, schreibt Paulus. Ehrlich jetzt. Das hat nichts mit Altweibern zu tun. Das können auch junge Buben sein. Lass nicht mehr zu, selbst wenn du ein Problem siehst, dass du dich aufregst, dass du redest und dass du dich wieder versetzt in das Reich der Finsternis. Dass du nicht sitzt am Rat der Spötter. Wisst ihr das? Wie wichtig das ist? Alles, was du richtest, kommt auf dich zurück. Alles, was wir richten, kommt auf uns zurück. Und Gott tut es abschwächen in die Promille, sonst würden wir es gar nicht aushalten. Aber manchmal ist es wie ein Spiegel. Manchmal fährt einer von mir ein Stiefel zusammen, dann bin ich nur am Motzen. Ein paar Tage drauf fahre ich wie ein Fahranfänger. Ich sage, bin blöd. Fährst du heute einen Stiefel zusammen? Denke ich, oh, der hinter mir, der guckt schon. Warum? Weil ich was sehe. Versteht ihr? Das ist alles Saat und Ernte im Reich Gottes. Du kannst Gutes sehen, kannst Negatives sehen. Du kannst Radieschen sehen, wenn kein Erdbeeren. So sehr du dich drum bemühst. Ja? Es ist wirklich so, Leute. Du bist versetzt aus der Macht der Finsternis, aus dem Reich der Finsternis. Wisst ihr, auch für mich als Pastor ist es so immens schwierig. Manchmal, wenn hier schwierige Menschen sind, brauche ich manchmal auch jemanden zum Reden. Oder ich brauche jemanden aus der Mitarbeiterschaft, wo ich sage, du, sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Gib mir mal einen Rat. Da muss der andere ja zuhören. Aber es ist nicht immer garantiert, dass die Antwort jetzt gut ist oder dass die Frage gut war. Es ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Dünner wie ein Blatt Papier zwischen etwas feststellen und dann richten. Zwischen etwas sehen und etwas vom Beurteilen ins Verurteilen. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir müssen alles beurteilen. Aber wir dürfen nichts verurteilen. Das ist der Unterschied. Und oft wird es vermischt. Wir müssen jeden prophetischen Eindruck, der herkommt, beurteilen. Das machst du automatisch, ob dich jemand fragt oder nicht. Du spürst, das passt nicht, das nehme ich nicht, wie auch immer. Aber du darfst denjenigen, der es gegeben hat, wo du jetzt vielleicht sagst, das nehme ich gar nicht an. Dann darfst du ihn nicht verurteilen. Das ist alles Stückwerk. Alles prophetische Stückwerk. Heute Morgen war es gigantisch. Eines hat auf dem anderen aufgebaut. Ich möchte euch Mut machen, dran zu bleiben. Zweifel nicht so sehr, ist es von Gott. Wenn es nicht von Gott ist, werde ich es dir schon sagen. Ich habe glaube ich, 2 oder 3 Mal in meinem Leben jetzt jemand stoppen müssen, wo ich die Autorität hatte und der hat eine Prophetie weitergegeben, die nicht von Gott war. Das merken die anderen sowieso alle gleich. Ihr wisst ja, wenn Gott eine Prophetie gibt mit einem Problem, dann nur, damit die Lösung dazukommt. Gott sagte zu Martin nicht, oh, so spricht der Herr, ich bin jetzt der Gastprophet hier, guckt so rum. Und viele Propheten sind keine Propheten, sind Analytiker. Die gucken auf die Hände, ach, die Frau trägt keinen Ring, die ist wahrscheinlich Single. Die eine da, die ist dauernd mit sich selbst beschäftigt, der guckt dauernd raus. Oh Bruder, spüre, du bist gerade ganz verlassen vom Herrn. Oh, du fühlst dich ganz einsam. Der so, ja. Oh, und du suchst einen Mann. Oh ja, das ist nicht Prophetie, das ist Quatsch. Amen. Aber wenn der Herr oder ein Prophet kommt und Martin hat ein Alkoholproblem, dann kommt er nicht, so spricht der Herr, du bist ein Trinker, Bruder. Du bist unwürdig, werf dich hernieder. So spricht kein Prophet, versteht ihr? Ihr lacht, Gott sei Dank. Aber solches Zeugs hat es schon oft gegeben. Wenn Gott spricht, dann sagt er vielleicht, oh Bruder, ich sehe, und dann macht er das, komm mal her, macht das Mikro aus und sagt ihm das ins Ohr, weil es geht niemand was an. Stimmt das? Oder wenn eine Frau als Kind missbraucht war, dann, oh, ich sehe, Vicky, du wurdest als Kind missbraucht. 3 Mal am Tag, auch von deinen Brüdern. Das muss niemand wissen, es geht überhaupt niemand was an. Sondern, Schwester, komm mal vor, ich habe ein Wort für dich. Und dann ganz vorsichtig, ganz sensibel, ganz zaghaft. Kann das sein, das? Mit Liebe, versteht ihr? Haben wir heute Morgen auch schon gehört. Der Heilige Geist hat mir vor Jahren gesagt, Thomas, wenn du keine Liebe für einen Menschen empfindest, egal wo, ob du Gast bist oder Pastor, und du kriegst ein Wort der Prophetie, gib es nicht weiter, bete erst für Liebe. Ja, habe ich gesagt, das ist toll, das mache ich. Nee, ich habe mich erst mal aufgeregt. Das ist doch nicht mein Job, die Person zu lieben, ich bin doch nur der Lautsprecher. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist 2 Paar Schuhe. Wie unser Herz tickt, wenn ich was weitergebe. Stimmt das? Boah. Wir hatten mal vor Jahren eine Frau. Die ging mir so auf die Nerven. Die war echt unerträglich. Die hat mich an meine Grenzen gebracht. Aber wirklich an die Grenzen des Erträglichen. Unfassbar. Und dann kam der Gastprophet, naja, so, heute gibt's einen auf die Rübe. Wenn der von Gott ist, der wird dir schon mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann sagt er zu mir, komm, Thomas, du betest mit mir mit für die Leute. Okay. Und irgendwann stehe ich vor ihr. Und ich hole einmal tief Luft. Und dann war so wupp, Windschalter umgelegt. So spricht der Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Oh, du bist meine Tochter und so. Na, lauter gutes Zeug. Und dann wupp, die Salbung wieder. Ich so, was? Aber doch nicht die. Das war ich auch noch selber. Weißt du, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich will da gar nicht hin, ich komme gar nicht zu meiner Predigt. Aber wahrscheinlich braucht ihr das heute Morgen. Es ist ein Riesenunterschied, ob du Leuten dienst, dass du, wenn du Liebe für sie hast oder keine Liebe. Glaubt ihr das? Es macht einen Unterschied. Es macht auch die Würze in dieser Prophetie aus. Manchmal hören die Leute nur ein Wort, wenn du sagst, du hast das und das gemacht, aber der Herr, ja, ich weiß, ich habe das gemacht. Die hängen dann voll in, die fahren in den Kreis rein, aber nie mehr raus. Kennt ihr das? Fahren immer im Kreis. Wo ist der Ausgang? Und je länger die fahren, desto schneller werden die, desto schwieriger wird es rauszukommen. Manchmal sind so Leute, da musst du sagen, hey, stopp, Schwester, hallo, nicht rumjammern, hör mal zu, das ist noch nicht zu Ende. Der Herr sagt dir noch das, das, das und das. Echt, oh, oh, oh. Und das ist so wichtig, Leute frei zu machen. Glaubt ihr, dass Gott dran ist, Leute frei zu machen? Manchmal ist sogar eine Prophetie, wo du jemand rausholst aus dem Reich der Finsternis. Verstehst du? Wo durch Gedanken, durch Lügen, durch Manipulation, durch Misserfolg, die sich wieder zurückgesetzt haben ins Reich der Finsternis, wo nur Finsternis ist. Kommst du nicht weiter. Und manchmal kommt das Wort der Erkenntnis zu dir und du gibst jemand dieses Wort weiter und der blüht völlig auf und kriegt neuen Mut, neue Hoffnung. Das ist wie wenn du einen Blinden nimmst und rausführst aus der Zelle. Amen. Das ist echte Prophetie. Und da gehört noch viel, viel mehr dazu. Das ist nur ein kleiner Teil von Prophetie. Halleluja. Und du bist versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nächster Vers. Indem wir die Erlösung haben. Wir haben die Erlösung, nicht wir bekommen sie irgendwann. Wir haben die Erlösung. Glaubt ihr das? Ich habe so oft Kämpfe mit Christen von anderen Gemeinden vor allem. Wenn ich denen zu denen sage, du bist ein für alle Mal erlöst, dann kommen die immer mit ihrem Aberglauben. Aber, die haben immer was dagegen. Die haben immer noch irgendwie so die extra Antwort. Manchmal ist es okay, weil sie nichts anderes gehört haben. Weil das, was du hörst, das, was du isst, das bist du. Wenn du jeden Tag schimmeliges Brot isst, wirst du irgendwann krank. Wenn du jeden Tag frisches Brot isst, dann bist du stark und gesund. Und im Geist ist das nichts anderes. Wenn dir immer einer sagt, dass du es nie erreichst, dann, wenn du das anfängst zu glauben, und da bleibt immer irgendwas hängen, glaub mir das. Glaubt ihr das? Ich kann auch heute Morgen sagen, die Lydia, die ist total blöde Kuh. Müsst ihr aufpassen, die ist ganz link. Dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt alle denken, die Lydia ist doch okay, aber was will der von der Lydia? Jetzt kommt der zweite Person und sagt, hey, bei der Lydia musst du aber aufpassen. Die ist echt gefährlich. Oh, schon die zweite heute. Und dann kommt die dritte und sagt dir selber und dann fängst du langsam an. Die Lydia, ja. Vorhin auf der Toilette, da hat sie auch nicht Guten Morgen gesagt. Ja. Und die ist raus aus der hinteren Toilette, da war das Papier leer. Nicht mal das Papier hat sie auffüllt, ja. Ja. Die haben recht. Krass. Ach gut, dass du mir das gesagt hast. Versteht ihr? Heute Morgen war noch gar nichts mit Lydia. Und plötzlich hast du ein Bild von der Lydia. Und Lydia ist nur ein Beispiel, okay? Müsst ihr aufpassen. So funktioniert Lügenmanipulation. Du musst dich fragen, was denkt Jesus über Lydia? Wie sieht Jesus Lydia? Vollkommen erlöst. Kommen wir gleich noch dazu. Amen. Indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich wundere mich immer, und es in letzter Zeit wird es weniger, muss ich sagen, wo ich mit so Leuten Kontakt habe, auch manchmal im Internet oder wenn ich so irgendwo bin, auf einer Konferenz oder so, treffe ich immer wieder Leute, die haben ein Sündenbewusstsein. Die reden den ganzen Tag nur von der Sünde. Oh Bruder, sündigst du auch noch? Sage ich, nee. Was? Da könntest du jetzt dein Kettchen rausholen, CEO, Sin-Free Church. Also Geschäftsführer der sündenfreien Gemeinde. Da bin ich so, boah, da will ich Mitglied werden. Die verstehen es nicht. Wisst ihr, die haben ein Sündenbewusstsein, weil sie das die ganze Zeit gepredigt kriegen. Du bist ein Sünder. Wisst ihr, lacht darüber. Ist echt schlimm, was da draußen so abgeht. Aber du bist ja kein Sünder mehr, sondern du bist ein Gerechter, der noch sündigt. Ich bin so froh, dass Gott mir diesen Satz gegeben hat. Ich bin nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird, so habe ich früher gedacht, an Ostern und Weihnachten. Da muss ich sündfrei sein, sonst erschlägt mich der Herr, wenn ich in die Kirche komme. Bin ich an die Kirche, eine katholische, das Wasser ran und dann rein und dann, ich war der Kleinste auf der Bank, ja, weil ich kannte die Rituale nicht, ich kannte die Lieder nicht, war halt Ostern und Weihnachten, da ging man halt hin. Und das war alles spooky. Und die kannten mich alle noch, wo ich 8 war, da habe ich nämlich Tinder in 2 Wasser. Und da waren die alle drin und hatten ein blaues Kreuz, nur ich nicht. Ich war so doof und hab mir selber keins gemacht. Und dann wussten sie gleich, der war's. Aber ich fand es lustig. Also, ho, ho, ho. Aber heute weiß ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Wisst ihr, das ist so immens wichtig, dass ihr das verinnerlicht habt. Und ich merke, dass der Heilige Geist immer wieder nach ein paar Kurven auf dasselbe Thema zurückkommt. Amen. Und ich glaube, dass wir wirklich Repräsentanten eines Königreichs werden sollen. Glaubt ihr das? Weißt du, du kannst einen Bettelmann nehmen und den schön anziehen, baden, parfümieren und den in den Palast setzen. Der wird wahrscheinlich nicht eine royale Gesinnung entwickeln, wenn er das nicht will, wenn er es nicht verstanden hat. Wenn sein Herz nicht offen ist dafür. Das Äußerliche nützt nichts. Versteht ihr? Und du kannst auch Prinz Charles entführen und den 2 Jahre in einem Keller gefangen halten und er wird immer noch denken wie Prinz Charles. Der wird kein Maurer, Bettler oder Farmer. Er ist Prinz Charles, der weiß, das ist sein Geburtsrecht. Versteht ihr dieses Bild? Und wir müssen endlich rauskommen aus unserem Farmer-Denken, aus unserem Maurer-Denken oder was auch immer für ein Denken, rein in das royale Denken, in diese royale Gesinnung. Weißt du, was ich mir wünsche, dass wenn Menschen dich treffen, sagen, Martin, was ist bei dir anders? Was ist, wenn du in den Raum reinkommst, spürst du eine Ehrfurcht. Wenn du reinkommst, wenn ich dich treffe, ich beginne, was ist das? Bist du ein Zauberer? Nein, ich bin Kind Gottes. Ah, das Kind Gottes, erzähl mal. Nicht, dass wir in den Raum reinkommen und sagen, oh, jetzt kommen wieder die depressiven Christen.
Bruder, bekehr dich, sonst kommst in die Hölle. Scheißtag heute.
Das manche sind, früher habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Aber ich sage, das sind so christliche Zombies. Die leben nicht, die sind aber auch nicht tot. Keiner weiß, was die sind.
Halleluja, Bruder.
Ja, weißt du? Oh, Halleluja, nächster Vers, komm. Oh, das ist so gut. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Erste unter allen Brüdern, der Erstgeborene, Reingeborene. Was bist du? Bist du adoptiert oder reingeboren? Halleluja, auch ganz wichtig. Du darfst auch keine Adoptionsgesinnung entwickeln. Und das hat nichts damit zu tun, dass Adoption schlecht ist. Ich finde das was ganz Tolles. Dass Menschen bereit sind, für andere Kinder, die ohne Eltern sind, Eltern zu werden. Das ist viel mehr Verantwortung und kostet viel mehr Disziplin und viel mehr Überwindung für die eigenen. Weil in den eigenen sieht man oft sich selber. Verstanden? Aber wir sind nicht adoptiert von Gott, sondern wir sind reingeboren. Amen. Also das kann man dir nicht mehr klauen. Größere Leute kommen und haben gesagt, was, du willst Christ sein, Thomas? Nö, will ich nicht. Ich bin's. Kann nichts dazu, bin reingeboren. Wenn einer kommt und sagt, Sie wollen der Herr Bauer sein, sag ich, nö, will ich nicht. Ich bin's. Steht sogar in meinem Ausweis. Habe ich mir nicht rausgesucht. Amen. Ich bin reingeboren worden. Gott hat dasselbe mit uns gemacht. Wir sind reingeboren in die göttliche Familie. Wisst ihr, das macht's wieder total entspannt. Weißt du, ob du dich jetzt daneben benimmst oder nicht, ob du eine England-Flagge trägst oder nicht? Du gehörst dazu. So ist es nun mal. Und in jeder Familie findet man auch schwarze Schafe, wie Paris Hilton von der Hilton-Familie und andere, wo sich der ganze Clan für das eine schwarze Schaf schämt. Aber Gott schämt sich nicht für dich. Und er ist das Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes. Nächster Vers. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien Throne, Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Boah, das ist wieder ein Vers, da bräuchten wir ganz viele Seminare, um das alles rauszuklappustern, was da alles drin steht. Amen. Denn in ihm ist alles geschaffen. Wem? In wem? In Christus. In Christus. Ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr, die Offenbarung gab, wo es am Anfang steht, es werde Licht. Und es war Licht. Ich habe immer gedacht, das ist die Sonne. Das ist aber nicht die Sonne. Es war Jesus. Gott sprach am Anfang der Schöpfung, es werde Licht, es werde Jesus. Und dann kam dieses Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Habe ich damals ganz viele Bibelstellen gegeben, die das bewiesen haben. Jesus ist am Anfang der Schöpfung. Du musst dir mal vorstellen, jede Ameise, jedes Blatt am Baum, alles hat sich Jesus ausgedacht. Deine Blutgruppen, dein Gehirn. Nüsse sind gut, wenn man sie isst. Walnüsse sehen aus wie ein Gehirn. Avocado ist gut für die Augen. Wenn du es in der Hälfte durchschneidest, sieht aus wie ein Auge. Ich könnte stundenlang weitermachen, wie viel Obst und Gemüse es gibt, wo aussieht wie dein Organ. Nieren und so weiter. Super interessant. Ich glaube nicht an Zufälle, sondern ich glaube, dass Gott, dass Jesus in seiner Kreativität das alles damit hineingelegt hat. Er ist sichtbar in der ganzen Schöpfung, sagt die Bibel. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden, sichtbar und unsichtbar, Thronen, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Weißt du, warum ich keine Angst vor dem Islam habe? Weil ich weiß, dass Jesus herrscht über jede Gewalt, über jede Herrschaft, über jede Macht. Amen. Glaubt ihr das? Ich glaube daran, dass Jesus herrscht und dass er stärker ist als irgendein Thron dieser Welt oder irgendeine Macht oder eine Gewalt oder irgendwas. Das ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Boah, das ist ein Satz, Leute. Müsst euch mal überlegen. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Selbst das, was ihn gar nicht will, was ihn ablehnt. Sogar das, was ihn hasst, ist zu ihm geschaffen. Wenn der Tag kommt, wenn denen alle die Augen aufgehen und die das alles sehen und Mohammed aus der Hölle kommt, Buddha aus der Hölle kommt, und sie sich beugen müssen und sagen, Christus ist der Herr, der Tag kommt. Und alle Moslems sehen Mohammed. dem großen Propheten, der sich dann beugt und sagt, Jesus ist der Herr, nur einer ist der Herr Jesus. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen, sei du bei mir. Buddha wird rauskommen und wird sagen, Jesus ist der Herr. Und alle anderen, die irgendwas anderes gelehrt haben wie das Wort Gottes, werden alle kommen und sagen, und all ihre Nachfolger, die alle in der Hölle sind, die werden gucken und sagen, boah, krass. Krass, wir haben den verfolgt, der der Echte ist. Glaubt ihr das? Das wird kommen. Und wir werden Gott sei Dank auf der guten Seite stehen, nicht bei den Böcken, bei den Schafen. Amen. Und wir werden mit Christus zusammen richten, wisst ihr das? So viel Vollmacht traut uns Jesus zu, so viel Urteilsvermögen, dass wir mit ihm zusammen richten werden. Das ist der Hammer, oder? Jesus herrscht. Auch über seine Feinde. Die wissen es noch nicht zum Teil. Ich habe so oft gefragt, Gott, warum kommst du nicht mal und haust mal so richtig bumm und dann weiß jeder, wer der Chef ist. Nee, Gott liebt die genauso. Gott liebt seine Feinde. Gott liebt die, die ihn hassen. Und das verstehen wir so schwer. Wir sehen nur den Moment gerade und wir verstehen das Ganze nicht. Ich habe dieses Bild, glaube ich, Anfang dieses Jahres gehabt, wo Gott mir gesagt hat, Thomas, weißt du, du bist gerade auf Seite 1108. Und das ist dein Jetzt, dein Reales, deine Wirklichkeit. Aber dieses Buch hat noch viele Seiten mehr, die kenne ich. Ich weiß, wie es ausgeht. Und ich weiß, wie es angefangen hat. Auch das weißt du nicht. Unser Leben ist da in diesem dicken Buch vielleicht eine, zwei Seiten. Und wir sehen es und denken, wir wissen alles, wir haben alles verstanden. Wir wollen Gott belehren. Aber Gott hat gute Pläne für jeden Menschen. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich wollte es auch gar nicht. Und das Gute ist dann, was mir immer hilft, dass mir Gott dann zeigt, wie ich früher war. Das tut weh. Oh, das war ein Treffer in Schwarze. Glaubt ihr das? Wenn wir so eine Selbstherrlichkeit entwickeln, so eine Unabhängigkeit, so eine touch mich nicht an, I'm holy, so eine Aura der Unnahbarkeit, versteht ihr? Dann zeigt uns Gott manchmal, wo wir herkommen und wir merken so, so bin ich nicht auf die Welt gekommen, wie ich gerade bin. Das ist alles nur Gnade. Völlig unverdient. Und es bringt einem wieder runter, wo man sagen kann, ja, danke Herr. Und dann merkt man, dann kommt die Liebe zurück. Dann kommt die Liebe für die Verlorenen wieder. Stimmt es? Heute Morgen habe ich einen Satz gelesen. Da stand, die Gemeinde ist nicht da, um die Schafe zu entertainen. Die Gemeinde ist da, um die Schafe auszubilden und sie dann rauszuschicken. Ist interessant, oder? Ich sage immer, die Gemeinde muss lebendig sein. Ihr müsst vorbereitet hierher kommen. Ich will heute keine Hand sehen. Wer betet vom Gottesdienst? Wer kommt mit der Erwartung hier rein? Wer sagt, das ist meine Gemeinde? Ich höre hier ganz oft deine Gemeinde, Thomas. Okay, sag ganz viel. Wenn es meine Gemeinde ist, jo, gehört sie wohl mir. Hast du wahrscheinlich keinen Teil daran. Oder ist es unsere Gemeinde? Ja, muss so sein. Sonst identifizierst du dich ja nicht mit dem, was hier ist. Ich kann mich ja auch nur identifizieren mit dem, was Jesus uns gegeben hat und was uns dabei ist zu geben. Manchmal dauert es. Ich weiß, es dauert manchmal ganz schön lang. Ich bin manchmal am Verzweifeln. Da sagt meine Frau, Thomas, weißt du, wie lange du gebraucht hast, bis du das und das verstanden hast? So, ja, knapp 20 Jahre. Dann mir auch viel Spaß, ey. Puh. Manche Dinge gehen heute Gott sei Dank schneller, aber manches dauert genauso lang. Ich habe mal mit einem gestritten, der hat zu mir gesagt, du musst dir Vorräte kaufen und deinen Keller füllen, die Endzeit kommt. Da ich sage, ja, und dann? Ja, weiß ich auch nicht, aber dann bin ich vorbereitet. Da ich sage, Gott, soll ich das jetzt machen oder nicht? Gell, Beate, wir waren 99 auf einer prophetischen Konferenz. War die größte prophetische Konferenz damals in Deutschland. War der Hammer, Lobpreis, super Gegenwart, ganz toll. Und da kam da ein Prediger und sagte, ja, jetzt kommt die Jahrtausendwende, alle Computer stürzen ab, die Welt geht in den Abgrund, ihr müsst euch vorbereiten. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, ich hatte keinen Widerhall in mir. Der Heilige Geist hat das Wort nicht bestätigt in mir. Und ich habe so reingefühlt, hab gesagt, Heilige Geist, ist dieses Wort von dir. Und da waren hunderte von Menschen, ich glaube 400 waren angemeldet und 800 kamen. Rappelvoll die Bude, die Stadthalle, bis zum Anschlag, bestenvoll. Und dann ist der Heilige Geist, ja. Und Leute, die haben, der Großteil hat Hurra und geschrien und hoch die Tassen, jetzt machen wir das. Und in mir war so ein, nee. Und da habe ich gebetet, Heilige Geist, ist das Wort von dir. Und ich hatte keine Bestätigung in mir. Ich habe gespürt, nee, ich mach gar nichts. Mach gar nichts. Weißt du, es ist wie der Atomkrieg. Baust du dir einen Bunker für 500.000, machst da Wasservorräte rein. Ja, wie lange reichen die? 14 Tage? 6 Monate? Und dann? Da sage ich mir lieber, wenn die Atombombe fällt, bin ich genau da, wo sie fällt. Weil ich merke ja das gar nicht. Das macht Bumm und ich bin weg. Aber nach 6 Monaten da raus, die Tür öffnen, dann siehst du die da alle rumliegen und da kommen die Zombies so, der hat noch was los. Da willst du da raus? Und da habe ich so gedacht, nee, das ist Quatsch, was die erzählen. Und da hatte ich so einen Eindruck, habe gedacht, hey, wenn Gott will, kann der in meinem Wohnzimmer Manna fallen lassen. Mein Wasserhahn kann weiterfließen, obwohl das Pumpwerk leer ist. Kann Gott das machen? Hey, wenn Wasser aus dem Stein fließt, kann er auch mein Wasserhahn, versteht ihr? Und dann bin ich in so einen Frieden reingekommen, in eine Ruhe. Und die Stadthalle damals, die war voll mit bestimmt 50 Mitarbeitern von der Stadt, die da bedient haben. Und ich habe mir nur gedacht, die hören sich den ganzen Käse an. Die werden sagen, wir sehen ja am 1.1. was passiert. 2000 war die sie wieder, Nick. Dann ist der Typ auf die Bühne. Ja, es tut mir leid. Hab mich da wohl, Weißt du, man kann ja auf die Bühne gehen und sagen, ich habe das Gefühl, das könnte sein, dass das passiert. Ist immer noch anders wie, ihr müsst, Leute, wacht auf, und in einer Überzeugung. Wie bin ich denn da hingekommen? Keine Ahnung. Aber jetzt fahren wir weiter. Halleluja, nächster Vers. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Es besteht alles in ihm. Ist das nicht Dharma? Alles, was je geschaffen wurde, besteht in ihm, und du bist Teil von ihm. Du bist auf seiner Seite. Ey, wie entspannend ist denn das? Wie entspannend ist denn das? Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Siehst du das? Er ist das Haupt der Gemeinde. Och, das macht schon wieder ganz entspannend, oder? Wir müssen nicht Gemeinde produzieren, Gemeinde bauen, Gemeinde toll machen. Er ist das Haupt. Er weiß, was wichtig ist. Er weiß, was der Leib braucht. Amen. Er ist die Schaltzentrale. Und er weiß genau, was gut ist für uns. Wenn wir beten und ihn bitten, dass das kommt, was er für uns hat, kommt genau das Richtige. Amen. Wir sparen einen Haufen Umwege, einen Haufen Ärger. Er ist der Anfang, nochmal, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Halleluja. Auch hier der Tod überwunden. Ich glaube, heute Morgen ist keiner mehr da, der Angst vom Tod hat, oder? Das habt ihr alles schon hinter euch. Könnt ihr ganz gechillt sein. Ihr wisst ja, ihr sterbt nicht, ihr ändert nur die Adresse. Augen hier zu, Augen oben auf, das war's. Das geht so schnell, dass ihr es gar nicht mitbekommt. Amen. Halleluja. Weiter. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die Fülle wohnen sollte. Gott dem Vater hat es gefallen, dass in Christus die Fülle wohnen sollte. Und die Fülle wohnt in ihm. Und an dieser Fülle haben wir Anteil. Jetzt kommt wieder der Aberglaube. Aber Thomas, du kennst mein Leben nicht. Gott sei Dank. Ich will noch ein bisschen Freude in meinem Leben haben. Nee, Spaß. Die coole Lache, die anderen. Halleluja. Es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die Fülle wohnen sollte. Was glaubst du denn, was Gott bei dir wohlgefällt? Dass bei dir der Mangel wohnen soll. Was denkst du denn, was er bei dir wohnen lassen will? Weißt du, warum das so lange dauert? Weil Gott weiß, was gut für uns ist. Ich glaube, wir alle würden ein Stück weit durchdrehen, wenn jetzt jemand 1 Million auf unser Girokonto überweist. Ich weiß nicht, was du als erstes machen würdest, was von Regentanz, Freudentanz oder Sonnentanz. Hey, den ganzen Mietshaus klingeln. Na, ihr Ärsche, ich bin mal weg. Ihr könnt mich alle mal. Ha, endlich werde ich euch los. Ich habe im Lotto gewonnen. Ärsche, Bätsch, und du kriegst gar nichts. Oder keine Ahnung, was bei euch so abgeht. Vielleicht habt ihr ein Herz und verschenkt alles gleich. Kann ja auch so sein. Aber irgendwas Blödes würden wir wahrscheinlich machen. Irgendwas würden alle anrufen oder keine Ahnung. Ich habe zu Bärbe gesagt, wenn ich jemals so viel Geld bekomme, lege ich das auf ein Konto und ein Jahr lang fasse ich das nicht an. Und ein Jahr lang erzähle ich niemand auch nur ein Wort. Weil an jeder Tankstelle kannst du davon ausgehen und in jeder Stadt hast du plötzlich Kinder. Ob du Mann oder Frau bist, ist egal. Das sind alles deine Kinder. Muss mal einen Dietmar Hopp fragen. Der kriegt an Weihnachten ungefähr 80.000 Bettelbriefe. aus ganz Deutschland, mittlerweile von der ganzen Welt, können sie nicht und wir brauchen und haben sie nicht. Und da gibt's sogar ganz vielen Leuten Geld, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Okay? Aber in Christus wohnt die ganze Fülle. Und diese Fülle, da haben wir Zugang zu. Ich möchte mehr von dieser Fülle. Amen. Die Fülle kann jeden Riss auffüllen, jeden Mangel. Halleluja. Jetzt kommen wir zu Vers 20, wo ich eigentlich hin will. Und er durch ihn mit sich versöhnte. Alles, alles hat Gott mit sich selbst versöhnt. Leute, die Frage ist, ist da jetzt die Schwiegermutter dabei? Dein Chef, dein ehemaliger Lehrer und deine Feinde, sind die auch dabei? Er hat sich, durch ihn hat er alles mit sich versöhnt. Wer hat durch Christus sich versöhnt? Wer? Der Vater. Wenn du das verstanden hast, brauchst du eigentlich nicht mehr beten. Vater, vergib mir, du weißt, dass es hat. Aber wir kommen noch tiefer dazu rein. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz Frieden gemacht. Wie lange? Für immer. Deswegen hat Jesus am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Nicht für sich, nicht für dich, sondern für den Vater. Und weil der Vater sich versöhnte mit sich selbst durch Christus, durch sein Blut, ist dir Versöhnung zuteil geworden und der Welt. Was glaubt ihr denn, was der Vater für eine Botschaft will, die in dieser Welt gepredigt wird? Du kommst in die Hölle. Das hörst du überall. Haben wir fast 2000 Jahre gehört. Was glaubt ihr denn, wie Menschen reagieren würden, wenn wir sagen würden, der Vater hat sich mit dir versöhnt, wenn du diese Versöhnung annimmst? Was ist attraktiver? Was ist schöner? Auch die Gesinnung von diesen Leuten, die das predigen, die das eine predigen oder das andere. Du merkst, wessen Geisteskind sie sind. Stimmt das? Der Vater hat das getan. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich noch mal gesündigt habe, muss ich wieder irgendwas machen, damit der Vater sich mit mir versöhnt. Du hast zwar Predigen in diese Richtung schon gehört, aber in meinem praktischen Leben haben die null Anteil gehabt. Ich habe Verdammnis gespürt, ich habe Trennung gespürt, ich war traurig, ich war bestürzt, ich war zornig mit mir selber, ich habe mich selber verdammt, ich habe mich selber angeklagt, ihr natürlich nie, ne? Und dann gerade, wenn ich so ein bisschen rauskrabbeln war, habe ich es genau wieder gemacht. So, und das war über Jahre mein Programm. Kennt ihr das? Du tust dich so ins Rettungsboot reinhangeln und dann ist da einer drin, der gibt dir so voll einen auf die 12. Bong, und du gehst wieder unter. Und dann sprudelst du langsam wieder hoch, willst dich gerade wieder reinziehen, machst wieder Bong. Das ist ein fatales Programm, Leute. Ich habe nicht verstanden, dass der Vater sich versöhnt hat. Der Sammy baut Mist, kommt heute Abend zu mir, sagt, Papa, ich habe Mist gebaut, vergibst du mir? Ich sage, Sammy, ich vergebe dir, ich bezahle alles. Nächsten Tag macht es wieder. Das können wir jetzt ewig fortführen. Oder der Sammy, der baut Mist und weiß, ey, mein Papa, der hat die Entscheidung getroffen an meiner Zeugung, dass egal, was ich für Mist baue, er wird immer dafür gerade stehen. Was macht das mit dem Sammy? Es relaxt ihn. Also das ist nicht der Freibrief zum Missbauen, das habt ihr schon verstanden, ne? Sondern seine Erwartung und seine Überzeugung, beziehungsweise das Bild, was er von mir hat, ist, dass ich mich an seiner Zeugung entschieden habe, ihm immer gnädig zu sein. Nicht er kann mich gnädig stimmen durch sein Verhalten oder sein Antiverhalten oder durch Leistung, sondern ich habe mich entschieden, mich versöhnt und mich verbürgt, dass ich ihn niemals strafen werde. Merkt ihr was? Kribbelt's bei euch schon? Merkt ihr, wie da ein paar Taktungen sagen, Der Vater hat sich versöhnt mit Christus am Kreuz. Wisst ihr, das ist so viel mehr als das, was ist nur Sünden vergeben oder so. Oder wiedergeboren werden. Nein, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis. Warum konnte der Vater das tun? Er kann ja nicht sagen, so jetzt versetze ich dich mal einfach so, weil du knuffig bist, aus dem Reich. Nein, das geht ja nicht. Einer muss bezahlen, das wisst ihr. Der Richter in Heidelberg kann nicht was Krummes gerade sein lassen, nur weil er dich mag. Selbst wenn du sein Sohn bist und du geklaut hast und erwischt worden bist, muss er dich verurteilen. Er muss, sonst ist er kein guter Richter mehr, er ist überhaupt kein Richter mehr. Der Vater kann auch nicht sagen, wir lassen alles Krumme jetzt gerade sein, sondern einer muss bezahlen. Jesus hat bezahlt am Kreuz. Leute, es entspannt mich immer mehr. Ich predige mir heute Morgen selber. Ich kann es nicht, ich will es noch 100 Mal hören, das ist mir wurscht. Das wird mir nicht langweilig, das Thema. Weil immer wieder merke ich, wow, da sind immer noch so Restposten. Weißt du? Das ist wie wenn du die Küche putzt und irgendwann fällt da was unter den Schrank und du guckst und denkst, Alter, sieht's da aus. Ich habe doch die Küche geputzt gehabt. Du findest immer irgendwo was. Die Hausfrauen, die anderen, hä? Ich habe noch nie geputzt. Hä? Nee, Spaß. Er hat sich versöhnt mit allem, was auf Erden und im Himmel ist, indem er Frieden machte. Frieden machte. Frieden machte. Du musst dir mal so Filme angucken, wo Krieg war, ob das Zweiter Weltkrieg war oder Vietnamkrieg oder was auch immer. Und an dem Tag, wo der Waffenstillstand, der Frieden eintritt, musst du mal die Gesichter der Soldaten sehen oder die Leute auf der Straße. Die kommen aus ihren Kellern, aus ihren Löchern raus und zum ersten Mal leben die wieder. Die gucken, die atmen, oh, es gibt eine Sonne. Und du merkst so, dass die Leute aufblühen und sagen, was, ist das jetzt wirklich vorbei? Ist keiner schießt mehr? Das Recht gilt wieder? Nicht das Recht des Stärkeren? Die Leute merken, boah, Frieden ist so viel besser als Krieg, wisst ihr das? Wenn du Bilder anschaust vom Ersten Weltkrieg, wo alle, die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, die Australier, alle haben sich gefreut und gerufen, hurra, endlich ist Krieg. Das hat nicht lange angehalten. Dann siehst du die aus dem Krieg übrig sind, die sagen, nie wieder Krieg. Nach dem Vietnamkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Krieg. Und jetzt hat Gott uns aus diesem Kriegszustand mit uns selber, mit dem Feind, mit allem, hineinversetzt in das Reich des Sohnes, wo was herrscht? Friede. Es kann in deinem Leben eigentlich keine Verdammnis mehr sein. Das ist unmöglich von Gott aus. Es kann keine Anklage mehr sein. Es kann keine Strafe mehr sein. Zeig mir mal Christen, die das leben. Ups. Aber es ist die Wahrheit. Der Vater hat es für dich erreicht. Er wirkt, er kauft. Mit dem Sohn am Kreuz. Warum geht so vielen Christen immer schlecht? Weil sie es nicht glauben. Gott machte Frieden. Jetzt habe ich eine Stichfrage für dich. Wenn all deine Sünden vergeben sind, weil Gott Frieden machte, wie viele Sünden gibt's da noch? Hm? Wer ist für keine? Wer ist für eine? Sind wir einstimmig heute Morgen? Ich erinnere dich dran. Wenn es keine Sünde mehr gibt, die dich anklagen kann, darf, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Die Frage ist jetzt, was glaubst du? Du triffst die Entscheidung für dich. Glaubst du der Strafe, der Verdammnis, der Anklage, das Reich der Finsternis oder dem Reich des Friedens? Freispruch, Erlösung, Vergebung, merkt ihr den Unterschied? Das sind zwei verschiedene Reiche. Du kannst nicht zwei Herren dienen, hat Jesus gesagt. Du kannst nicht Mammon dienen und Jesus. Geht nicht. Mammon ist nur ein Beispiel. Das ist der Dämonenfürst, der die Finanzen reguliert. Weltweit. Das ist der Mammon. Du kannst nicht diesem Dämonenfürst dienen und Gott dienen. Es geht nicht. Du kannst Gott dienen und die Finanzen kommen. Du kannst aber nicht den Finanzen dienen und hoffen, dass Gott kommt. Gott folgt keinen Finanzen. Richtig? Die Frage ist, in deinem Herzen, welche Entscheidung triffst du? Wo entwickelst du dich hin? Es ist immer die Chance, da frei zu werden, Leute. Amen. Halleluja. Er machte Frieden. Nächster Vers. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Siehst du das? Böse Werke machen fremd und feindlich. Haben wir noch böse Werke? Manchmal schon. Aber du bist nicht mehr in diesem Reich. Das habt ihr verstanden jetzt. Und du kannst als Christ nicht böse Werke tun und dich dabei wohlfühlen. Es geht nicht mehr. Ich habe es ausprobiert. Ich habe ausprobiert, nach meiner Bekehrung jemanden zu hassen. Es geht nicht. Ich fühle mich schlimmer als irgendwas. Du kannst auch nichts klauen mehr. Es geht nicht. Du kannst auch nicht betrügen. Es geht nicht. Und wenn du es getan hast, merkst du, es geht nicht. Und du kannst mit Dingen, die du mitgenommen hast, wirst du nicht glücklich. Geht nicht mehr. Warum? Weil es nicht mehr Teil deiner Natur ist. Auch wir, die wir einst fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken, wir sind versöhnt. Halleluja, nächster Vers. Ihr habt nicht mehr viele, nur noch zwei. Hat er nun, auch wir, die wir falsch waren früher, hat er nun versöhnt, wann? Immer? Ein für alle Mal. Okay? Versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch, dich, pass auf, was hier steht, heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wie sieht Gott dich, wenn er dich sieht? Sieht er dich? Ja. Wann sieht er dich? Immer. Ob du gerade was gemacht hast oder nicht. Aber er hat sich entschieden, dich zu sehen wie? Makellos, untadelig, heilig. Egal wie rum, das ist wurscht. Reihenfolge ist egal. Wenn Gott dich sieht, sieht er dich durch das Blut des Lammes. Der sieht nicht, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast. Sondern der Vater möchte, dass ihr das heute Morgen ein für alle Mal verstanden habt. Der Vater hat sich entschieden, unabhängig von dir. Hat mit dir erstmal gar nichts zu tun. Der Vater hat sich entschieden, jedes Kind, was ich annehme durch das Blut des Lammes, sehe ich wie meinen Sohn Jesus. Heilig, untadelig, makellos. So, wenn du dich heute Morgen rumschaust, lauter Heilige, lauter Untadelige, lauter Makellose. Für die Frauen ist das toll, ihr seid makellos, schön. Auch ohne Jade und ohne L'Oreal. Weißt du, dass das aus dir rausfließt? Ich habe festgestellt, eine Frau, die mit sich selbst im Reinen ist, ist mega attraktiv. Die finde ich attraktiv und jetzt in einer sauberen Art und Weise. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde diese Frau attraktiver wie eine, die super hübsch aussieht und mich zu Tode langweilt. Ganz oft sind die hübschesten Frauen die, die denken, ich habe ja schon alles. Die stehen da, die haben nichts zu sagen, die haben nichts zu reden, ich bin nur da. Sowas von langweilig. Und da gibt's Frauen, die vielleicht nicht perfekt aussehen, aber die haben eine Aura, eine Ausstrahlung. Die kommen in den Raum und du denkst, wow, da kommt eine Königin rein. Weißt du warum? Weil die mit sich im Reinen ist. Ich gebe euch, wer jetzt nicht zuhört, ist selber schuld. Das Gleiche ist bei den Männern. Ja? Oder nicht? Du triffst manchmal Menschen, wo du denkst, ey, die haben eine Power, eine Aura. Wow, ist so angenehm, wenn die da sind. Weil die mit sich im Reinen sind. Das gibt es sogar in der Welt. Wenn du weißt, wie der Vater dich sieht, kannst du dich nie wieder Sünde oder sündvoll sehen oder schlimm oder keine Ahnung, was du schon alles über dich gedacht hast. Ab heute Morgen, der Heilige Geist, mach du, was du willst. Einfach. Keine Ahnung. Sag mal einfach. So die Kolosser, habe ich so ein bisschen ein Gefühl gehabt, da könnte was sein. Dann habe ich mir ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Und jetzt staune ich selber, was er euch heute Morgen wieder an Gutem präsentiert. An feinsten Pralinen und Schokolade. Die im Mund schmilzt und denkt, ohne Kalorien, aber so lecker. Bei mir im Wohnzimmer hängt ein Schillerschild drauf. Sammy? Egal, was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Das ist ein wenig ironisch, aber da ist was dran. Amen. Heute Morgen gibt es sogar Pralinen für euch. Halleluja. Makellos. Und jetzt pass auf, stell dich vor sein Angesicht. Seht ihr, wie viel da in so einem einzelnen Vers drin ist. Stell dich vor sein Angesicht. Er sagt nicht, oh, im Vorzimmer 3421. und die Dame darf kurz durchklingeln lassen. Nein, du stehst vor seinem Angesicht. Bist du Dame, oder? Es ist schwer für uns, das zu begreifen, oder? Der heilige Gott sieht uns makellos, heilig und tadelig. Weißt du, das macht die ganze Religion weg von dir, die ganze Religionskruste. Und auch die Frage, was ist, wenn du für einen Kranken betest da draußen? Was ist, wenn nichts passiert? Die Frage gibt sich gar nicht mehr. Weil wenn der Vater für dich ist und dich hineinversetzt hat in sein Reich und du Botschafter von diesem geistigen Amerika wurdest, kriegst du auch all deine Versorgung aus welchem Land? Was haben wir gelernt? Aus Amerika, was dich schickt. Korrekt? Dein Lohn, das Getränke, das Essen, alles kommt von Amerika. Wenn du für jemand betest oder jemand dienst, wo kommt deine Versorgung her? Von oben. Und wenn Gott dich schickt als Botschafter, musst du dann bitteln und betteln, dass Versorgung kommt? Dass Wunder geschehen, dass Dinge passieren? Musst du nicht, oder? Das wäre ja eine Zumutung. Stell dir mal vor, jemand stellt dich ein als Verkäufer und dann sagt er, zum Kunden müssen Sie mit dem eigenen Auto fahren. Ja, Chef, kriege ich eine Tankkarte? Ah, nee, das wäre ja noch schöner. Sie fahren doch hin, also müssen Sie auch den Sprit bezahlen. Und dann, ja, kriege ich ein Telefon? Nee, da müssen Sie eigenes Handy nehmen. Da wird ja jeder sagen, was ist das für eine Firma? Da fange ich doch nicht an, bin doch nicht doof. Ich bringe doch nicht Geld, ich will doch Geld. Oder nicht? Wisst ihr, so ist manches Denken von Christen im Reich Gottes. Ich muss für alles bezahlen, ich muss alles selber machen, ich muss alles mitbringen. Nein, du hast schon alles. Aber das Denken ist falsch. Amen. Ah, ist das nicht schön? Noch einen Vers zum Abschluss? Den letzten? Okay, let's go. Okay, pass auf, jetzt wird's wieder praktisch. Ihr wisst ja, wenn Gott was zeigt, wird's immer praktisch. Das haben wir auch mit der Prophetie gelernt, oder? Muss praktisch werden. Gott hat immer einen Teil in der Geschichte und wir haben einen Teil in der Geschichte. Stimmt das? Halleluja. Letzte Woche haben wir Abendmahl gefeiert, haben wir gelesen, sie überwanden ihn durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Ist immer doppelt. Das Blut des Lammes hat Gott getan, das Wort des Zeugnisses ist von wem? Von uns. So. Wenn ihr nun oder nur im Glauben bleibt, oder bleibt im Glauben. Seht ihr den Schlüssel? Wenn du im Glauben bleibst, du musst im Glauben bleiben. Und das ist so wichtig. Gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich geworden, Paulus. Paulus ist der Diener des Evangeliums geworden, nicht des Gesetzes. Seht ihr das? So viele predigen das Gesetz den Leuten und machen ihnen noch mehr Last und noch mehr Angst. Paulus nicht. Paulus sagt, ich bin ein Diener des Evangeliums geworden. Das Evangelium ist was? Die gute Botschaft. Nicht die traurige Botschaft, nicht die depressiv machende Botschaft. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Das gepredigt ist allen. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest. Und da siehst du wieder, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Es hängt nicht an Gott, es hängt nicht am Wort Gottes. Es hängt nicht an deinen Vorfahren, es hängt an dir. Du selber. Und dein Denken, ob du den Heiligen Geist autorisierst oder den Teufel. Eins von beiden. Amen. Wenn ich zurückkomme zu dem Streit mit Beate und ich anstatt sage, Beate ist eine doofe Nuss oder sonst was, wenn ich sage, Herr, segne Beate, ich segne sie von hier aus, ich spreche Gutes über ihr aus, ich hab sie lieb, ich vergebe ihr, dann wird Beate heimfahren wie so ein beflügelter Vogel. Ach, war doch alles halb so wild. Da ruft sie vielleicht mittags an und sagt, hey Thomas, es tut mir leid. Ich hab dich doch auch gern. Und alles ist weg. Und allen ist gedient und alle sind zufrieden. Und du bleibst frei. Dein Herz bleibt frei. Das ist wichtig für uns. Wisst ihr, das muss die Grundeinstellung sein in dem Ganzen, in dem Verhalten. Natürlich gibt es Situationen, die sind herausfordernd. Es gibt auch manchmal Dinge, wo Mächte der Finsternis Leute benutzen und so. Davon rede ich jetzt erstmal nicht. Sondern erstmal von der Grundeinstellung, die wir haben müssen. Die wir haben sollten, haben dürfen, wie auch immer. Amen. Wo wir hineinkommen in das, was Gott für uns hat. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Sie weiß, wer sie ist. Sie spricht das Gute. Und Paulus ist ein Diener dieser Botschaft geworden. Und das ist so interessant. Das, was jemand ständig spricht, ist das, was er glaubt, das, was er vertritt. Du musst nur jemand zuhören und du weißt genau, wessen Geist des Kinder ist. Ob er fokussiert ist auf die Mächte der Finsternis oder auf die Mächte des Lichts. Ob er aus dem Reich der Finsternis redet, lebt, spricht oder aus dem Reich des Sohnes. Das ist komplett ein Unterschied. Amen. Das merkst du, das spürst du. Okay? Und wir müssen, das mit der letzte Satz, den ich jetzt sage, wir müssen oder wir dürfen rauskommen aus dem Faktendenken rein in den Glauben. Ein Fakt ist, dass man nicht auf Wasser gehen kann. Das ist ein Fakt in dieser Welt. Stimmt das? Aber der Glaube lässt dich auf dem Wasser gehen. Und viele Christen kommen nie in den Glauben, weil sie von den Fakten überzeugt sind. Die haben Krebs und dann sagen sie, ja, da stirbt man dran. Das ist nun mal so bei Krebs. Das ist ein Fakt. Kann dir jeder Arzt bestätigen. Bei diesem Krebs stirbt man. Was werden sie? Sterben. Weil sie die Fakten über den Glauben stellen, nicht den Glauben über die Fakten. Und da ist, glaube ich, wo Gott mit uns hin will, dass wir den Glauben über die Fakten stellen. Und das ist ein Prozess, Leute. Da kannst du nicht auf den Knopf drücken und sagen, so, jetzt habe ich's, sondern es ist über Jahre. Ist das ein Prozess? Und mach dir jetzt keinen Kopf und denk, oh ja, oh, das, oh. Nein, du musst irgendwann mal anfangen. Du glaubst heute mehr wie vor einem Jahr. Da bin ich überzeugt von. Und du hast heute einen stärkeren Glauben wie vor 10 Jahren. Da bin ich auch überzeugt von. Warum? Weil das Wort in dir Frucht bringt. Es geht nicht leer zurück, sondern es baut was in dir. Ich glaube auch, ich habe heute einen größeren Glauben wie vor 10 Jahren. Habe ich schon Toten auferweckt? Nein, aber ich habe einige Prophetien gekriegt, dass ich Toten auferwecken werde. Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, hat nicht geklappt, aber ich gebe nicht auf. Ich bleibe am Ball und ich weiß, dass das das Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes lügt nicht. Vielleicht wäre es so gewesen, und das ist immer meine Erklärung, die ich habe, vielleicht wäre es so gewesen, dass wenn ich da auf der Beerdigung den aufgeweckt hätte, da wäre ich wahrscheinlich der Königstiger geworden. Hey, ich kann Tod aufwecken, kommst du zu mir, ich habe noch Termin, komm. Weißt du, manchmal wird man so. Wenn das Herzelein noch nicht demütig genug ist, dann kann man übermütig werden, auch im Reich Gottes, Leute. Will Gott, dass wir Tode auferwecken? Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Vielleicht werden wir einen ganzen Friedhof leer machen, keine Ahnung. Ich habe mich neulich gefragt, wie weit kann man den Tode zurück? Wenn ich dann an Hesekiel denke, die waren schon furztrocken. Weiß es nicht. Weiß auch nicht, ob das dran ist, aber... Ich möchte dahin, dass Toten auferwecken eine Normalität wird. Und wenn es nicht ist, dann bleibe ich ganz normal. Dann gehe ich nicht in Verdammnis. Versteht ihr? Versteht ihr? So ganz normal bleiben? Halleluja. Okay. In Römer 5, Vers 5, da steht, kommt man gerade so, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Wenn das stimmt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz, und mit dem möchte ich zum Schluss kommen, dass du das spürst, dass du sagst, danke Jesus, ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und danke Heiliger Geist, dass ich das jetzt spüre, dass ich das wahrnehme. Oh, bei mir ist schon ganz stark. Spüre das, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz. Kannst dir selber die Hand auf dein Herz legen und es fließen lassen. Lass es fließen. Sag danke Jesus, dass diese Liebe in mir ist. Danke, dass ich so geliebt bin von dir. Durch und durch, dass es mir gut geht, mir wohlergeht. An Geist, Seele und Leib. Halleluja. Sammy, Zeit, ich muss aufhören, gell? Oh, Halleluja. Schon zu Ende, aber lass noch deine Hand ein bisschen drauf. Komm, lass es fließen. Vielleicht fühlst du dich einsam, vielleicht fühlst du dich abgelehnt, vielleicht gibt's Dinge, die dich herausfordern. Lass diese Liebe, spür selber, wie du diese Liebe in dir hast. Wer dein bester Therapeut, brauchst du kein Geld ausgeben. Brauchst nicht mal einen Termin. Hast immer sofort Zeit für dich, wenn du willst. Danke, Papa, dass deine Liebe heilsam ist. Sie hineinfließt und alles heilt, alles heilt. Jeder Druck geht, jede Religion geht. Papa, deine Liebe macht uns ganz frei. Halleluja, jede Krankheit geht, jede Angst geht, jede Furcht geht. Jede Zukunftssorge geht, Halleluja. Durch deine Liebe heilt, Halleluja. Sammy, wenn es rum ist, drückst drauf, fertig. Aber wir tanken noch ein bisschen. Lass noch ein bisschen fließen. Wenn dein Herz noch Schmerzen hat, irgendwo von der Vergangenheit, irgendwo was gebrochen war, vielleicht auch gerade irgendwas ist, was nicht passt oder nicht stimmt, lass die Liebe Gottes reinfließen. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust bei jedem Einzelnen. Danke, Heiliger Geist, mehr. Schieb nach. Halleluja. Danke. Viel mehr. Bei manchen wird es jetzt ganz warm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.